Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Plattform. Für euch im Studio ist Lea und ich habe heute zu Gast den Oliver Arnold. Hallo Olli.
Hallo.
Und es geht bei uns heute ums Thema Inklusion in Ulm. Und der Oliver kann uns da viel dazu erzählen. Stell dich noch mal kurz vor und sag uns, was du mit dem Thema eigentlich zu tun hast.
Ich habe eine ganze Menge damit zu tun, weil es eben mein Hauptbroterwerb ist. Ich bin der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm und in dieser Funktion tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert.
Kannst du uns denn kurz erklären, was Inklusion eigentlich ist und was da der Unterschied zu Integration ist, so dass man das leicht versteht?
Ja, das ist immer so eine gewisse begriffliche Haarspalterei. Der Begriff Integration wird vor allem in den letzten Jahren in der öffentlichen Diskussion eigentlich eher verwendet, um für das Thema Integration von Menschen, die in unser Land kommen, also die aus anderen Ländern in diesen Migrationsbewegungen zuziehen. In der Debatte um Menschen mit Behinderungen ist man von dem Begriff Integration insofern ein Stück weit weggekommen, weil Integration heißt ja quasi, dass man etwas jemanden in die bestehenden Verhältnisse integriert, so gut es eben möglich ist. Und die Inklusion ist nochmal ein weiter gefasster Begriff. Also in der inklusiven Gesellschaft geht man eigentlich davon aus, dass es so Unterscheidungskategorien wie, ich sag jetzt mal, normal oder behindert, gesund oder krank, alt oder jung, dass es diese Kategorien so nicht mehr gibt, sondern in einer inklusiven Gesellschaft sind eben alle ein Teil des Ganzen mit dem, was sie eben einbringen können.
Okay, und du bist jetzt der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm. Wie kann man sich denn deine Arbeit so vorstellen? Was sind da deine Aufgaben?
Also die Aufgaben, die ich habe, die sind im Wesentlichen durch ein Gesetz festgelegt. Das ist das Landesbehindertengleichstellungsgesetz. Das ist jetzt seit etwa 4 Jahren in Baden-Württemberg in Kraft. Und in diesem Gesetz steht eben drin, dass die Landkreise und die großen Städte sogenannte kommunale Behindertenbeauftragte bestellen müssen. Das ist das, was ich eigentlich bin. Also das wäre die juristisch korrekte Bezeichnung. Wir sind hier in Ulm aber schnell dazu übergegangen, diese Position Inklusionsbeauftragter zu nennen, eben aus dem Grund, den ich gerade angesprochen habe. Also der Begriff Behindertenbeauftragter, der ist halt ein bisschen staubig. Und es geht ja letzten Endes darum, sage ich mal, auch das, was die Leute tatsächlich mitbringen und einbringen können, aufzugreifen. Und die Tätigkeiten, ich sage mal, es gibt so zwei Hauptbereiche. Der eine klingt zunächst einmal ganz spröde. Ich berate die Verwaltung und auch die Kommunalpolitik, also den Gemeinderat, bei Maßnahmen der Inklusion. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber dahinter verstecken sich also so Sachen wie, keine Ahnung, die Stadt plant ein neues Bauvorhaben, jetzt ganz konkret in Ulm ja kürzlich geschehen, da hat man das neue Rathaus Bürgerdienste eingeweiht und in dem Zusammenhang hat man mich eben in die Planungen einbezogen, damit man also sicherstellen kann, dass dieses Gebäude auch von Menschen mit Einschränkungen erreichbar ist. Also dass ein Rollstuhlfahrer sozusagen ebenartig und ohne irgendwelche Bodenschwellen oder so in das Gebäude reinkommt, dass ein sehbehinderter Mensch ein taktiles Leitsystem hat, also ein Leitstreifen, wo er sich dann mit einem Taststock zum Beispiel dran orientieren kann, sodass das Gebäude auffindbar ist, dass die Orientierung im Gebäude möglich ist und so weiter. Also das verbirgt sich konkret hinter diesem etwas abstrakten Begriff. Der zweite große Bereich ist, dass die Behindertenbeauftragten eine sogenannte Ombudsmann-Funktion haben. Das heißt, jeder Mensch mit Behinderung aus der Stadt Ulm kann sich direkt an mich wenden, wenn er den Eindruck hat, dass er aufgrund seiner Behinderung in irgendeiner Form ausgegrenzt, benachteiligt oder gar diskriminiert wird. Das ist ein ganz bunter Strauß, der da gebunden ist von den Anliegen, die zu mir kommen. Das kann also sein von, dass jemand sagt, ich brauche eine besondere Unterstützung und kriege die aber nicht bewilligt. Also da weigert sich irgendjemand oder bremst da. Ganz oft sind so Alltagsthemen, dass es Schwierigkeiten gibt, sich durch die Stadt, also zum Beispiel durch den historischen Stadtkern zu bewegen, oder dass es Schwierigkeiten gibt bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind so Themen, die immer wieder auftauchen. Und ich versuche dann halt sozusagen als neutraler Konfliktschlichter mich in das Thema einzuklinken und dann möglichst für die Betroffenen eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
Und seit wann gibt es schon einen Inklusionsbeauftragten in Ulm?
Also ehrenamtliche sogenannte Behindertenbeauftragte hat die Stadt Ulm schon lang. Da gibt es ein paar ganz tolle Vorgänger von mir, das waren selber Betroffene auch, also wie ich auch, Personen mit Handicap. Das waren Menschen, die im Rollstuhl saßen oder die blind waren. Die haben im ehrenamtlichen Bereich schon eine ganze Menge geleistet. Dass die Stelle jetzt durch das Landesbehindertengleichstellungsgesetz hauptamtlich besetzt wurde, ist jetzt mit mir das erste Mal der Fall. Und mich gibt es seit, ich bin jetzt im vierten Jahr bei der Stadt Ulm, ich glaube im Februar 16 habe ich angefangen.
Okay, und in deinem Fall ist es ja jetzt so, dass Inklusion ein Fokus auf Behindertenbetreuung sozusagen hat. Gibt es da in Ulm noch andere Stellen, die sich dann mit anderen Gruppen beschäftigen, die eventuell ausgeschlossen werden? Oder wie erklärt sich dieser Fokus auf Behinderte?
Naja, es gibt andere Zielgruppe, für die es spezialisierte Beratungsangebote gibt. Also es gibt Fachdienste für ältere Menschen beispielsweise. Aber die Übergänge sind immer fließend. Ältere Menschen haben oft, sage ich mal, Einschränkungen in der Mobilität, ohne dass die vielleicht deswegen gleich einen Schwerbehindertenausweis haben, aber sind in irgendeiner Form doch gehandicapt. Es war auch, wie gesagt, im Zuge dieser Migrationsbewegung der letzten Jahre sind auch Flüchtlinge bei mir angelandet, die aber ein Problem durch ein Handicap hatten. Sei es, dass sie durch irgendeinen kriegerischen Konflikt, in den sie mit reingezogen wurden, sag ich mal, körperlich behindert waren. Ich habe auch schon einen Flüchtling, wenn man das so sagen darf, gehabt, der gehörlos war. Also das kommt immer wieder vor. Die Übergänge sind da fließend. Und ich mache es dann eigentlich eher so, dass ich jetzt sage, also wenn jetzt bei mir jemand aufschlägt, dann gucke ich nicht erstmal, also bin ich da jetzt wirklich zuständig für. So, ich höre mir das mal an und ich setze mich mit denen zusammen. Wenn ich aber weiß, es gibt einen, der kann dem in der Situation besser helfen, dann würde ich da einen Kontakt herstellen, aber eher im Sinne von einem Türöffner und dass man da dann gemeinsam hingeht und dass es sowas wie eine Übergabe gibt.
Die Stadt Ulm hat ja jetzt auch einen konkreten Plan beschlossen, wie Inklusion bei uns noch besser gemacht werden kann. Und damit werden wir uns gleich beschäftigen nach einer kurzen musikalischen Pause. Zu Gast im Studio ist heute Oliver Arnold, der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm. Und mit ihm sprechen wir jetzt über den Aktionsplan Ulm inklusiv. Was genau dürfen wir uns darunter denn vorstellen?
Also, wenn man sich überlegt, wie man eine Stadt, ich sage mal, noch barrierefreier erschließt und sie so gestaltet, dass sich Menschen mit und ohne Handicap möglichst selbstständig in der Stadt bewegen können, dann hat man da verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre, man macht so eine Expertenrunde, setzt sich am grünen Tisch hin und entwirft ein paar Maßnahmen, aber das ist natürlich nicht mehr hip, sondern man ist jetzt eher dazu übergegangen, dass man sogenannte kommunale Aktionspläne macht. Die sind im Ergebnis das Gleiche, also der Aktionsplan Ulm inklusiv hat sowas um die 50 Handlungsempfehlungen in verschiedenen Lebensbereichen, wie man die Stadt Ulm zu einer inklusiven Stadt weiterentwickeln kann, aber der Unterschied liegt in der Entstehung von dem Ding. Das ist eben nicht über ein Expertengremium, sondern man nutzt ganz stark die Betroffenen als Experten in eigener Sache selbst. Das heißt, das ist so jetzt, glaube ich, in der Stadt auch neu gewesen. Wir mussten uns dann eben einfach auf Formate überlegen, wie man möglichst viele Menschen mit Handicap erreichen kann und um da einfach ein Meinungsbild zu kriegen und auch Vorschläge und Ideen aufgreifen zu können.
Das heißt, dieser Plan, da sind jetzt keine Vorschriften drin, sondern das sind eher so Vorschläge.
Ja, wenn es Vorschriften wären, wäre es natürlich schon schön, weil also wir haben im öffentlichen Raum schon so Handlungsempfehlungen, die einfach dahin abzielen, dass man sagt, wir versuchen systematisch zu erfassen, wo es Alltagsbarrieren zum Beispiel in der Innenstadt gibt und wir versuchen einheitliche Kriterien zu entwickeln, wie wir diesen Barrieren abhelfen, also sozusagen, dass man nicht an jedem Platz oder an jeder Kreuzung das Rad neu erfindet, sondern dass man sagt, okay, also wir haben bestimmte Standards, wie wir das in Ulm machen und so machen wir das dann. Das wäre mir jetzt natürlich schon recht, wenn man sagen würde, das ist geschriebenes Gesetz und das muss eins zu eins so gemacht werden. Also ich glaube, die eigentliche Arbeit fängt dann jetzt erst an, wenn man dann konkret in die Umsetzung geht.
Und an was wird denn da gearbeitet? Was sieht der Plan alles vor? Wo sollen Sachen verändert werden?
Um Himmels Willen, wo fange ich da jetzt an und wo höre ich auf? Also, ich drösel es vielleicht mal etwas von der Vergangenheit auf. In der Entstehung von dem Plan haben wir mehrere, wie gesagt, wir mussten ja Formate entwickeln, wie man möglichst viel sozusagen Feedback von den Betroffenen bekommen. Und dann war so ein erstes Ding, dass wir gesagt haben, okay, wir entwickeln einen Fragebogen, der muss in der Art und Weise so sein, dass er leicht verständlich ist, also sich einer einfachen Sprache bedienen. Und den haben wir dann seinerzeit an alle Einwohner Ulms, die jetzt nach dem Schwerbehindertenrecht, eine Schwerbehinderung, also die einen Schwerbehindertenausweis haben, quasi an die haben wir das verschickt. Das waren immerhin 9.500 Personen. Also macht man auch nicht mal so nebenher. Und wir haben an die 2.500 Fragebögen zurückgekriegt, also etwas über 25%. Das war deutlich mehr, als wir dachten. Deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, um das dann alles auswerten zu können. Und da haben wir schon mal ein sehr gutes Bild davon gekriegt, was gut läuft, aber vielleicht auch, wo die Leute der Schuh drückt. Und dann haben wir in verschiedenen Veranstaltungsformaten, also in so großen so Infotainment-Auftaktveranstaltungen und dann letzten Endes auch in themenbezogenen Workshops diese Themen einfach weiter vertieft, Schwachstellen analysiert und einfach Vorschläge gemacht, wie es besser sein könnte. Also die Themen sind ja immer die gleichen. Also es geht nicht nur um den öffentlichen Raum. Ein Dauerbrenner ist immer, wie schaffen wir es in Ulm ausreichend bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum zu haben. Die Nachfrage danach wird immer größer. Die Zahl der Leute, die eine Einschränkung haben, nimmt immer weiter zu. Die Zahl der barrierefreien Wohnungen aber nicht unbedingt. Das geht dann weiter über den Bereich der Arbeit. Da haben in der Befragung viele Leute mit Behinderung zum Ausdruck gebracht, dass sie sehr gerne auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten würden. De facto ist es aber so, dass Ulm und auch umliegender Alb-Donau-Kreis so mit landesweit die schlechteste Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen im ersten Arbeitsmarkt hat. Das heißt, da ist also noch deutlich Luft nach oben. Wir haben uns mit Themen wie Bildung und Erziehung beschäftigt, mit dem öffentlichen Raum, das habe ich ja schon angesprochen. Gesundheitsthemen sind sehr nachgefragt gewesen, aber auch so Geschichten wie Teilhabe an der Freizeitgestaltung. Und auch da, ich sage jetzt einmal weggehend von dem, dass man sagt, wir machen ein spezialisiertes Angebot, zum Beispiel für Menschen mit einer Körperbehinderung. Also diese Angebote gibt es und die sind ja auch sinnvoll, aber von vielen Betroffenen wurde der Wunsch geäußert, ich möchte eigentlich in einen ganz normalen Sportverein irgendwo in den Breitensport reingehen und in einem ganz normalen Trainingsbetrieb teilnehmen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Und das letzte große Thema, was wir da noch beackert haben, war auch die Frage der politischen Partizipation. Also wie können sich die Leute über die Gremien hinaus, die es gibt, auch Gehör verschaffen und selber einbringen.
Und wie hat dieses Projekt seinen Anfang genommen? Also hat es eine bestimmte Person initiiert oder hat da die Stadt Ulm einen Impuls gegeben oder wie wurde das auf den Weg gebracht?
Also wenn ich jetzt sage, die Person steht Ihnen gegenüber, ist es vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Es war tatsächlich schon, als die Stellenbesetzung erfolgte, war dieses Thema, einen kommunalen Aktionsplan aufzulegen, als eine Möglichkeit im Gespräch. Und ich habe die aber auch relativ schnell aufgegriffen, weil sie mir als sehr zielführend erschien. Also maßgeblich ging das dann schon über meinen Tisch, aber da muss man jetzt auch bei allem Respekt sagen, innerhalb der Stadtverwaltung gab es da viele offene Türen.
Du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt eine Befragung durchgeführt mit Leuten, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Was für Möglichkeit gab es denn für Leute, die diesen Ausweis nicht besitzen, sich da auch irgendwie einzubringen?
Also bei der Befragung ging das tatsächlich nicht. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen das Problem. Die einzige Personengruppe, die wir sozusagen eingrenzen konnten, waren eben Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis haben, weil da das Landesversorgungsamt eben auch die Adressdaten von diesen Personen hat. Was ich damit natürlich nicht erfassen konnte, ist jetzt, genau wie du es angesprochen hast, jemand, der vielleicht eine schwere Erkrankung hat oder vielleicht auch einfach altersbedingt eine Mobilitätseinschränkung hat, aber nicht unbedingt einen Schwerbehindertenausweis. Die waren zumindest zum Zeitpunkt der Befragung außen vor, aber diese Workshops, die wir durchgeführt haben, die waren grundsätzlich für alle ausgeschrieben. Und da waren auch Menschen ohne Handicap dabei, die einfach gesagt haben, das Thema interessiert sie oder weil sie einen Bekannten oder ein Familienmitglied haben, das ein Handicap hat, dass sie sich denn da eingebracht haben. Also das war immer ein offener Dialog.
Wie sahen denn diese Workshops aus? Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel für ein Thema und für die Durchführung nennen, was man da dann so inhaltlich gemacht hat?
Also wenn ich jetzt bei dem Punkt Wohnen bleibe beispielsweise, dann war es so, dass wir erstmal zusammengetragen haben, was bringt die Leute zu dem Thema eigentlich mit, was haben sie für Erfahrungen gemacht, und dann haben wir einfach versucht, diese Ergebnisse so ein bisschen, wie sagt man neudeutsch, zu clustern, also so ein bisschen zu gruppieren, und dann haben wir über die einzelnen Unterthemen einfach vertiefter gesprochen und auch geguckt, was haben die für kreative Lösungen, was gibt's für Ideen. Und so hat man dann unterm Strich letzten Endes auch diese Handlungsempfehlungen generiert, die dann in den Aktionsplan reinkamen, den der Gemeinderat dann im Oktober letzten Jahres auch verabschiedet hat.
Das heißt, insgesamt war es eine Zusammenarbeit von Betroffenen, von der Stadt Ulm, wo möglichst viele Leute beteiligt werden sollten.
So ist es genau. Es sind natürlich auch, sage ich mal, Experten aus der Behindertenhilfe, also von Trägern oder so, die sind da auch dabei gewesen, die haben da auch mitgemischt. Aber wie gesagt, es war ja auch offen in alle Richtungen. Und ich glaube, man wäre blöd, wenn man die Expertise von irgendjemand von vornherein ausschließen würde.
Dann wissen wir jetzt schon ein bisschen, wie dieser Plan eigentlich entstanden ist. Ein bisschen mehr dazu gibt's gleich nach einer musikalischen Pause, und nachher schauen wir auch nochmal in Teilbereiche ein bisschen genauer rein. Jetzt aber erst nochmal Musik. Herzlich willkommen zurück im Studio von Radio Free FM in der Plattform. Heute mit Oliver Arnold, und wir sind gerade beim Thema Aktionsplan Ulm inklusiv. Da geht es darum, dass Behinderte in Ulm noch besser am Alltagsleben teilhaben sollen. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie dieser Plan eigentlich entstanden ist. Gab es dabei eigentlich auch manchmal Schwierigkeiten oder Probleme?
Also es gibt ja diesen Spruch, dass man sagt, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Also da gab es schon die ein oder andere Rückmeldung, dass jemand sagt, die oder die Personengruppe ist zu wenig berücksichtigt worden oder unsere Anliegen haben zu wenig Gehör gekriegt. Aber das waren, wie gesagt, Einzelfälle. Ich fand es zum Beispiel schade, dass in den Workshops, also in der Befragung, haben wir alle Handicap-Gruppen erreicht, auch alle Altersgruppen. In den Workshops war jetzt zum Beispiel an keinem Workshop ein Mensch mit Hörbehinderung dabei. Das fand ich ein bisschen schade, weil es von unserer Seite auch das Angebot gab, dass ein Gebärdensprachdolmetscher dabei gewesen wäre. Aber da war es jetzt zum Beispiel so, dass aus der Zielgruppe niemand da war. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, schade, sind es halt nur 95 statt 100%. Aber da kann man, denke ich, nichts machen. Ansonsten war die Resonanz durchweg positiv. So ein bisschen meine persönliche Sternstunde war dann eigentlich, als der Plan im Gemeinderat war. Da hat dann auch jemand, ich sage es nicht, wer es war, eine Wette gegen mich verloren, weil er gesagt hat, also ein Plan mit so viel Handlungsempfehlungen, der wird ja von der Kommunalpolitik sicher verpflückt, oder da wird's Änderungsanträge geben, oder dass man was dazu nimmt oder dass man was rausstreicht. Und ich habe dagegen gewettet und habe tatsächlich gewonnen. Also es gab viel Zuspruch aus allen Fraktionen, und der ganze Aktionsplan wurde als solches ohne Änderung verabschiedet. Genau, und ich hatte den Freibier gewonnen.
Also kannst du durchaus zufrieden sein. Wie würdest du denn die Beteiligung der Betroffenen einschätzen? War das mehr oder weniger, als du erwartet hättest oder als ihr irgendwie berechnet habt?
Also das war eigentlich in alle Belange deutlich mehr. Bei der Umfrage sowieso, da sind wir, wie gesagt, von der Resonanz sehr überrascht worden. Es war tatsächlich so, dass nach dem Versand des Fragebogens ich im Prinzip zwei Wochen lang nicht mehr vom Telefon wegkam, weil sich dann eben auch Leute meldeten, die da doch noch eine Rückfrage hatten oder was nicht verstanden. Da ist mir dann zum Beispiel klar geworden, dass auch eine einfache Sprache da nicht unbedingt weiterhilft, wenn jemand mit Deutsch als Fremdsprache grundsätzlich Schwierigkeiten hat oder zum Beispiel aus einem Land kommt, wo man allgemein, sage ich mal, mit Behörden eher restriktive Maßnahmen verbindet. Also das ging bis so, dass Leute angerufen haben, gesagt haben, wenn ich jetzt den Fragebogen nicht ausfülle, kommt dann die Polizei oder werden mir dann meine Leistungen gestrichen oder irgend sowas, wo ich dann immer sagen muss, nein, also das ist A, ist es anonym, wir haben die Adresse gar nicht, die steht nur auf dem Briefbogen drauf, und B, ist die Beteiligung freiwillig, und wenn sie das nicht wollen, dann entstehen ihnen dadurch keine Nachteile. Aber so lernt man auf dem Weg immer noch was dazu. Ich war mir zum Beispiel auch sicher bei der Auftaktveranstaltung damals im Haus der Begegnung, dass wir alles richtig gemacht hatten, sodass wir wirklich jeden Menschen mit jedem Handicap in den ersten Stock in diesen großen Hallmeiersaal reinkriegen. Also wir wussten, da ist ein ein diengerechter Aufzug, also da muss ein Rollstuhl reingehen. Wir hatten Mitarbeiter, die bereit waren, Menschen mit einer Sehbehinderung in Empfang zu nehmen und reinzuleiten. Wir hatten Gebärdensprachdolmetscher, wir hatten eine Schriftdolmetscherin da. Und dann war es eben doch so, dass eine Dame im Rollstuhl ankam, die aber auch sehr stark an der Angst vor engen Räumen, Aufzügen, doch ist Klaustrophobie. Ne? Ja, genau. Die sagte, ich kann nicht in diesen Aufzug rein. Und da die in einem sehr schweren, modernen Rollstuhl drin saß, war es auch nicht so, dass man eben mal sagen könnte, irgendwie, wir nehmen die mit 4 Leuten und tragen die Treppe hoch, sondern ich musste dann tatsächlich eine Teilnehmerin heimschicken. Und das hat mich total gewurmt, weil ich dachte, Mist, hat es doch wieder nicht ganz geklappt. Ich habe ihr dann halt meine Karte gegeben, habe gesagt, sie soll sich so bei mir melden und dann kann ich sie auch mal zu Hause besuchen und kann man von ihr noch dann eine Rückmeldung holen. Aber das sind so Kleinigkeiten, da lernt man immer noch ein bisschen was dazu.
Ja, man muss ja auch schon sehr viele verschiedene Interessen unter einen Hut bringen wahrscheinlich.
Das ist richtig, das geht ja auf der Umsetzungsebene weiter. Also ein ganz banales Beispiel ist, ein Mensch, der im Rollstuhl unterwegs ist, ist daran interessiert, dass die Bordsteinkanten möglichst niedrig sind oder am besten, dass da gar keine Kante da ist und er gerade rüberkommt. Der Mensch mit einer Sehbehinderung, der sich mit einem Taststock Orientierung verschaffen muss, der braucht eine Bordsteinkante, weil er nur dadurch den Hinweis kriegt, ah, hier endet der Fußweg und da beginnt die Straße. Also das sind so Details, wo dann die Anforderungen durchaus unterschiedlich sind und man dann gucken muss, wie findet man möglichst einen Kompromiss, der für alle passt.
Du hast ja vorher schon von der Wette erzählt, die es da gab, dass der Gemeinderat deinen Plan auseinandernehmen würde. Ist es denn dazu gekommen, dass da irgendjemand Kritik geäußert hat? Oder?
Also wie gesagt, durch die Fraktionen gab es eigentlich nur Zustimmung. Es war eher so, dass die noch an der einen oder anderen Stelle eben Ergänzungen hatten, gesagt haben, berücksichtigt bitte dieses oder denkt auch an jenes. So. Aber es ging eben nicht so weit, bis dass jemand jetzt gesagt hätte, ich möchte, dass der Antrag, also dass der kommunale Aktionsplan irgendwie abgeändert wird.
Und von Betroffenen oder Bürgern hast du da auch im Nachhinein noch irgendwelche Stimmen bekommen bezüglich dieses Aktionsplans?
Also es ist ja so, dass es bei der Stadt Ulm noch das Gremium des Inklusionsbeirats gibt. Das ist ein Gremium, das den Gemeinderat berät, tagt 2-mal im Jahr und da sind unter anderem Vertreter aller Handicap-Gruppen drin. Und natürlich ist das in diesem Gremium auch vorgestellt worden. Sogar noch einen Schritt zuvor. Wir haben, als die Maßnahmen fertig waren, in der Sondersitzung das ganze Maßnahmenpaket erstmal durchgesprochen. Wie gesagt, um sozusagen in Zuarbeit für den Gemeinderat da schon mal ein paar Sachen auf die Schiene zu kriegen. Und auch da war der Zuspruch, ich sage jetzt mal, ganz überwiegend positiv.
Klingt ja nach einem wirklich super Plan. Wir wollen gleich nach einer kurzen musikalischen Pause noch mal ein bisschen konkreter reinschauen, was denn jetzt eigentlich auf die Stadt Ulm in den nächsten Tagen und Jahren zukommt. Davor aber erst noch mal Musik von Diva Mahal. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Heute zu Gast im Studio Oliver Arnold, der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm. Und es geht um den Aktionsplan Ulm inklusiv. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was da eigentlich gemacht werden muss. Und du hast ja gesagt, der öffentliche Raum ist ein Thema, das euch besonders oft zu Ohren kam. Was hört ihr da so an Vorschlägen, was geändert werden soll und wie wird es dann in den nächsten Jahren umgesetzt werden?
Oh je, also dieses Themenfeld ist wirklich sehr weitschweifig. Also da geht es eben ganz oft drum, wie komme ich in der Stadt rum, wie kann ich mich in der Stadt ohne Einschränkungen frei bewegen, und das ist jetzt natürlich bei so einer historischen Altstadt wie Ulm das hat oder aber im Fischerviertel eine ganz schwierige Geschichte, weil wir haben da im Grunde genommen einen Untergrund, der nicht mobilitätsfreundlich ist, also der sieht super aus und der ist prima, solange du normal gehen kannst, wenn du, ich sag jetzt mal gar nicht Rollstuhl, wenn du mal nur einen Rollator hast oder vielleicht einen Kinderwagen schieben musst, dann wird es da teilweise schon richtig unangenehm. Das heißt, es gibt viele Hoffnungen und Wünsche, dass man in dem Bereich was macht. Und das heißt jetzt auch nicht, keine Ahnung, dass man jetzt hier alles durchasphaltiert oder so. Aber es gibt ja Beispiele, wenn man sich zum Beispiel den Marktplatz in Söflingen anguckt, da gibt es einen sogenannten Rollatorstreifen. Also das sozusagen eingebettet ins historische Pflaster eben ein Streifen, der vom Belag her anders gestaltet ist, wo man sich mit, wie gesagt, Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator und so weiter relativ gut vorwärts bewegen kann. Das könnte so ein Ding sein, an dem man was besser macht. Es geht weiter über die Frage, haben wir in ausreichendem Maße Behindertenparkplätze? Das heißt, zum einen auf der formalen Seite, also stimmt's von der Quantität, haben wir genug davon. Das andere ist auch, wer benutzt diese Parkplätze. Da haben wir uns auch überlegt, vielleicht mal so eine kreative Aktion zu machen jemand, der diesen Platz unbefugt benutzt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt gleich ein Bußgeld. Ich meine, da gibt es ja einen Ordnungsdienst, der sowas macht, aber es gab zum Beispiel von einem Behindertenverband eine recht originelle Aktion, die hatten so Zettel, wo draufsteht, sie benutzen meinen Parkplatz, wollen sie auch meine Behinderung. Also, dass man einfach sowas macht, wo man die Leute vielleicht mal ein bisschen aufrüttelt und zum Nachdenken anregt.
Und wenn man jetzt zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr anschaut, was soll da in den nächsten Jahren passieren?
Also da ist es schon mal rein auf der rechtlichen Seite so, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass bis Ende 2022 der öffentliche Personennahverkehr komplett barrierefrei sein muss. Ich bin gespannt, wie die Verkehrsdienstleister das erbringen wollen. Also ich sage jetzt mal, im Stadtgebiet Ulm sieht es da eigentlich ganz gut aus. Man hat die Haltestellen sowieso, die jetzt im Zuge von der Straßenbahnlinie 2 gemacht wurden, die entsprechen eigentlich alle von den Anforderungen dem, was sozusagen Stand der Technik oder Stand der Wissenschaft ist. Bei Bushaltestellen wird das sukzessive ausgebaut. Die Straßenbahnen sind mit so ein paar Abstrichen im Detail, sage ich jetzt mal unter uns, weitestgehend barrierefrei von der Zugänglichkeit. Es ist ja auch innen so, dass so ganz banale Sachen wie, dass die nächste Haltestelle angesagt wird. Oder es gibt jetzt an den Straßenbahnhaltestellen auch so sogenannte DFI. Jetzt weiß ich gar nicht gerade auswendig, was die Abkürzung bedeutet, aber im Grunde genommen ist das ein Taster, den drücken Sie und dann sagt Ihnen eine Computerstimme, welcher Bus oder welche Bahnlinie da als nächstes einfährt. Also für sehbehinderte Menschen, die eine Anzeige nicht lesen können, eine sehr hilfreiche Sache. Also da tut sich schon einiges. Schwierig wird es, wenn man sich dann mal anguckt, was kommt da zum Beispiel an Buslinien aus dem Umland in die Innenstadt Ulm rein. Und das sind ja zum Teil irgendwelche, ich sag jetzt mal, ehemalige Fernreisebusse, die man dann mal kurz auf Linienverkehr umgerüstet hat. Die sind kein Meter barrierefrei. Also das heißt, wenn man jetzt diese rechtlichen Vorgaben ganz genau nimmt, dann müssten einige der Dienstleister im Grunde genommen ihre halbe Flotte austauschen innerhalb der nächsten Jahre. Da bin ich nochmal gespannt, was dann da dabei rauskommt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, den Menschen mit Behinderungen stehen Möglichkeiten offen, die es so in der Vergangenheit noch nicht gab. Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz sieht zum Beispiel ein Verbandsklagerecht vor. Also es könnte tatsächlich auch passieren, dass an irgendeiner Stelle ein Behindertenverband gegen so einen Zustand mal dann auf den Klageweg geht. Und da muss sich dann die Gegenseite, glaube ich, durchaus warm anziehen.
Öffentliche Einrichtungen haben ja bestimmt auch die ein oder andere Empfehlung bekommen. Stellen wir uns mal vor, wir hier bei FreeFM wollen inklusiver werden. Was siehst du denn da, was wir da jetzt alles berücksichtigen könnten oder müssten?
Also da würde ich jetzt mal auf der Habenseite anfangen. Ich weiß, dass es hier Menschen mit Handicap gibt, die eine eigene Sendung machen. Da war ich, glaube vor 2 oder 3 Jahren schon mal zu Gast. Das ist schon mal eine Sache, die ich ganz cool finde. Ansonsten müsste man sich natürlich überlegen, ihr habt viele, ich sage jetzt einmal, spezielle Themen, die ihr bearbeitet. Da müssten sich im Grunde genommen die Leute, die hinter dem Mikro sitzen, fragen, schaffe ich das Thema, das ich vermittle, das vielleicht wirklich auch ein bisschen speziell ist, so rüberzubringen, dass es, Stichwort leichte Sprache, dass es allgemein verständlich ist, dass vielleicht da jemand, der sagt, ich kapiere im Detail immer noch nicht, was du tust, aber das klingt wahnsinnig spannend, dann wäre ja sicher schon mal einiges gewonnen. Das andere ist, ja, okay, im baulichen Bereich ist es hier schwierig, also das Haus ist nicht barrierefrei, man erreicht euer Studio nur über Stufen, es gibt auch kein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte, das heißt, an der Stelle müsste da tatsächlich deutlich aktiver werden, wenn ihr wollt, dass diese Zielgruppe auch stärker dann eure Studios und Redaktionsräumlichkeiten frequentiert. Und das ist halt immer so, schlau ist immer, wenn man was neu baut, von vornherein drauf zu achten. Und jetzt hier ist natürlich, das ist ja, glaube ich, ein historisches Gebäude, ein Bestandsgebäude sozusagen. Alles, was man nachgerade macht, ist immer aufwendiger und natürlich auch schwieriger und teurer.
Also es ist schon noch ziemlich viel zu tun, viel Nachholbedarf. Wir sprechen gleich nochmal weiter darüber nach einer kurzen musikalischen Pause. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist Oliver Arnold, der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm. Wir haben jetzt schon viel über den Aktionsplan Inklusion in Ulm gesprochen. Der wurde ja Ende letzten Jahres verabschiedet, richtig?
Ja, genau.
Und wie geht es denn jetzt mit diesem Plan weiter? Was soll als erstes angepackt werden und wie lange wird das Ganze insgesamt ungefähr dauern?
Ja, jetzt legen wir uns den erstmal an das Kopfkissen und dann, nein, also diese Handlungsempfehlungen sind differenziert nach kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Die kurzfristigen sollen möglichst innerhalb der nächsten 2 Jahre umgesetzt werden. Die mittelfristigen, da haben wir mal so einen Zeitraum von 5 Jahren und für die langfristigen bis zu 10 Jahre veranschlagt. Das heißt, mein Job ist es jetzt, diese ganzen Handlungsempfehlungen sozusagen als Einzelprojekte auf die Schiene zu bringen, dann auch gucken, wo brauche ich Unterstützung aus anderen Ecken? Also da ist ja die Stadtverwaltung, sage ich mal, in ihrer Breite angesprochen und auch darüber hinaus. Das berührt Träger von Institutionen, die was mit Menschen mit Behinderung zu tun haben. Das berührt zum Beispiel Vereine, die bisher noch nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, aber das vielleicht in Zukunft gerne tun wollten oder könnten oder sollten oder eigentlich müssten, je nachdem, wie man das sehen will. Und natürlich wird es auch weiterhin darum gehen, in der Umsetzung der Projekte immer, sage ich mal, so ein Netzwerk aus Betroffenen zu haben, die man damit einbinden kann, die da mal drüber gucken, die da mal was ausprobieren, die da mal Gedanken spinnen, die kreative Ideen zu Papier bringen. Also ich glaube, dass mir die Arbeit jetzt in den nächsten 10 Jahren mal nicht ausgeht. Und da mal gucken.
Also das Projekt befindet sich sozusagen noch in der Umsetzung, in Weiterentwicklung.
So ist es, genau. Also die eigentliche Arbeit geht jetzt erst richtig los.
Und was denkst du, wo besonders große Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Plans sind?
Das sind natürlich Themen, die, also ich sage mal, manche Sachen, die sind, glaube ich, unkritisch und da rennt man offene Türe ein. Und andere Sachen sind, denke ich, eher schwierig. Also wenn ich jetzt nochmal, ohne dass ich es auf den öffentlichen Raum reduziert haben wollte, aber wenn ich mir jetzt dieses Thema vorstelle, dass man in der Benutzerfreundlichkeit, also sozusagen im Untergrund, also in der Bodenbeschaffenheit von der Innenstadt was verändert, dann ist das ja, also A, ist es eine Maßnahme, die Geld kostet, das muss irgendwo herkommen. Und B, ist es so, dass es ja auch, ich sag jetzt mal, stadtplanerische oder ästhetische oder gestalterische Aspekte gibt, warum die Stadt so aussieht, wie sie aussieht, aber lange vom Denkmalschutz beispielsweise. Also da werden sicher Leute ein Wörtchen mitzureden haben, die vielleicht sagen, diese Gesichtspunkte sind für uns wichtig. Da geht es um schützenswerte Kulturgüter. Also da kann man jetzt nicht einfach mit der Zementmischmaschine dran gehen. Und da wird man sicher noch die ein oder andere Hürde aus dem Weg räumen müssen, das ist klar. Wir kommen auch in dem Thema der inklusiven Beschulung nicht unbedingt weiter, wenn es da nicht seitens aller Beteiligten, also das heißt auch der Lehrer an der Regelschule, die ja dann so ein inklusiv beschultes Kind mit in den Klassenverband nehmen, also wenn es da nicht ein Interesse gibt und eine grundsätzliche, also eine Haltung zu sagen, ja, das ist von der Denke her der richtige Ansatz und das möchte ich machen. Das gleiche Umdenken brauche ich bei einem großen Teil der Arbeitgeber hier in der Region. Da muss man vielleicht einmal so ein bisschen mit dem verstaubten Denken aufräumen, dass es irgendwie schwierig ist, einen Mensch mit Behinderung zu beschäftigen. Und dann hat er ja irgendwie noch einen besonderen Kündigungsschutz und dann kriege ich den nicht los, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn sich das nicht so toll entwickelt. Und dass man da sagen muss, also zum einen sind es Stereotypen, die so nicht mehr stimmen und zum anderen kann auch ein Mensch mit einem Handicap, jetzt im Sinne von einer Inklusion, eine Bereicherung für das Unternehmen sein und der kann da sehr wohl seinen Platz finden und er hat es auch verdient. Also da gibt es schon noch einige dicke Bretter, die man da bohren muss, denke ich.
Sieht da der Plan dann auch vor, dass es irgendwie so ein Forum für Begegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten gibt oder eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit, dass Leute ohne Behinderung, die davon betroffen sind, wie Lehrer oder Arbeitgeber, darüber informiert werden, was das jetzt für sie bedeutet?
Das muss man auf jeden Fall machen, denn wie ich gerade sagte, es geht ja letzten Endes darum, auch eine Haltung zu ändern. Also ich möchte eigentlich, dass wir irgendwann dabei rauskommen, dass wir vor einer Maßnahme oder einer Sache gar nicht mehr differenzieren, ist das jetzt für einen Menschen mit Behinderung geeignet oder nicht, sondern das steht erstmal allen offen. Und wenn es dann jemand gibt, der eine besondere Anforderung hat, um diese Maßnahme nutzen zu können, dann muss man sich gucken, wie setzt man das um. Aber das kann nicht per se ein Ausschlussgrund sein. Wie gesagt, in einer inklusiven Gesellschaft gibt es die Definition von normal oder abweichend nicht mehr.
Jetzt haben wir ja über Sachen gesprochen, die vielleicht eine Weile dauern könnten, bis sie sich ändern. Kannst du auch noch ein Beispiel nennen, was sich jetzt kurzfristig schon sehr schnell ändern soll?
Echt, wo fange ich da an? Wo höre ich da auf?
Ein Beispiel reicht auch vollkommen.
Muss ich jetzt gerade tatsächlich kramen. Also wir sind da in verschiedenen Richtungen aktiv. Was mir jetzt zum Beispiel spontan einfällt, ist das Ulmer Münster zum Beispiel, geht jetzt über die Stadtverwaltung hinaus, ist ein Publikumsmagnet, zieht sehr viele Besucher an. Da wird zum Beispiel das Angebot an Führungen, die in leichter Sprache stattfinden, ausgebaut. Also das heißt, jemand, der sich vielleicht mit der trockenen Materie von Kirchenbauhistorie oder Glasfensterkunst nicht so auskennt, kriegt eine Führung durch das Münster und wird da das ein oder andere Aha-Erlebnis haben. Oder die machen dann im Herbst an einem speziellen Tag sogar ein Angebot, wo auch Menschen mit Rollstuhl über diesen Aufzug, der da an der Außenbaustelle dran ist, also es muss natürlich alles vorgeplant und angemeldet werden, aber da werden im Prinzip Leute auch mit dem Rollstuhl über diesen Aufzug hochfahren können, sozusagen den Ausblick vom Münster oben genießen können. Und das sind so Sachen, die finde ich ein echtes Highlight. Und ein Highlight der ganz anderen Art ist jetzt heute, also wenn wir hier mit der Sendung rum sind, dann werde ich mich in etwas edleren Zwirn werfen und dann gehe ich heute Abend ins Theaterhaus Ulm. Das ist auch vorher in den Veranstaltungshinweisen angekündigt worden, da wird heute Abend das Theaterstück Terror gegeben. Und da ist es beispielsweise so, dass es heute Abend eine Audiodeskription von Menschen mit Sehbehinderung gibt. Das heißt, die kriegen irgendwo im Eingangsbereich dann einen Kopfhörer, setzen sich da rein und da ist dann irgendwo ein Sprecher in der Kabine, der sozusagen das, was sie nicht sehen können, also den Dialog, den hören sie ja, aber was sie nicht sehen können, also wie sieht das Bühnenbild aus, wer kommt von welcher Seite auf die Bühne und was hat der für Klamotten an oder was für eine Geste macht er, also droht er irgendjemand oder keine Ahnung, hebt die Faust oder irgendwie sowas, das wird dann sozusagen von dem Sprecher erklärt als ergänzende Information. Das ist mit dem Mittel von zwei Stiftungen, nämlich der Otto-Kessbohrer Stiftung und dem Bildungswerk Philipp Wieland zustande gekommen. Da machen wir jetzt heute die erste Aufführung und dann wird es am 27. Juni sogar noch, da gibt es dann richtig Wagner auf die Ohren, da wird dann auch die Tannhäuser Oper in so einer Audiodeskriptionsfassung dann aufgeführt werden. Also. Und das Schöne daran ist, es ist im Rahmen von einer, in Anführungszeichen, ganz normalen Aufführung. Also wir machen nicht eine Sondervorführung für Menschen mit Sehbehinderung, sondern es ist ein ganz normaler Theaterabend und eine Zielgruppe mit einem speziellen Bedürfnis kriegt dafür ein spezielles Angebot.
Also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt heute schon sehen, wie Inklusion in Ulm funktioniert, wenn ihr heute Abend auch ins Theater gehen wollt, ins Theaterstück Terror im Theaterhaus. Und wenn man sich weiterhin einbringen oder über das Projekt und den Aktionsplan informieren will, wo sind da die Anlaufstellen, wo findet man Informationen?
Also der Aktionsplan selber ist zum einen mal so online verfügbar auf der Website von der Stadt Ulm. Da gibt es ja den Oberbegriff Leben in Ulm und da gibt es einen Unterpunkt Menschen mit Behinderung, da findet man den. Ansonsten, da sind natürlich auch meine Kontaktdaten hinterlegt, wer sich bei mir meldet, kann sich das Ding auch in der Printfassung abholen und ich freue mich über jeden, der sich da berufen fühlt, mitzuarbeiten. Also da findet man für jeden einen Job, kein Problem.
Gut, dann danke ich dir, Oliver Arnold, dass du heute in der Plattform zu Gast warst und uns so viele interessante Sachen über den Aktionsplan erzählt hast. Für euch am Mikrofon war Lea Kielnecker. Das war die Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir verabschieden uns für heute. Morgen um 16 Uhr könnt ihr die Plattform dann wieder wie gewohnt um 16 Uhr hören. Bis dann, eine gute Zeit.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.